Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nee, hört man mich? Oh, wunderbar. Hallo, hallo Leipzig liest. Toll, ich bin total beeindruckt, wie viele Leute hier gerade sind. Schön, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Ihr könntet jetzt auch eine Wurst essen gehen zum Beispiel, aber ihr seid hier und das schätze ich sehr. Vielen Dank. Mein Name ist Sarah Borowik und ich bin die Enkelin von Lia Frank. Lia Frank ist 1921 in Kaunas in Litauen geboren worden und verstarb vor 5 Jahren. Lia Frank war vieles. Lia Frank war nicht nur Juristin, nicht nur Doktorandin und schließlich Promovierin Psychologie. Sie war nicht nur Professorin für Deutsch und Latein an der Universität Duschanbe. Sie war auch noch Mutter. Sie war Großmutter, Urgroßmutter und zum Schluss Ururgroßmutter. Und zu allem Übel hat sie sich in der Mitte ihres Lebens entschieden, Schriftstellerin zu werden. Wie sie das gemacht hat, weiß ich bis heute auch nicht so ganz. Aber es gibt eine Sache, die noch sehr wenige Menschen gelesen haben und Sie haben heute das Glück, eine absolute Weltpremiere zu erfahren. Denn welches bewegte Leben meine Großmutter tatsächlich gelebt hat, wusste ich erst nach ihrem Tod. Sie vermachte mir das Manuskript, das himmlische Kreuz, in dem sie ihre komplette Autobiografie niederschrieb. Diese Autobiografie sind diese Blätter, aus denen ich heute ein bisschen vortragen werde. Und dazu etwas Klimper. In der ersten Hälfte beleuchten wir das Leben der Lia Frank von der Kindheit über zur Flucht, über 5 Ländergrenzen bis in die Mitte ihres Alters. In der zweiten Hälfte möchte ich ein bisschen aus ihren Haiku vorlesen. Da schlagen wir den Bogen nach Japan, ein Land, mit dem sie sehr verbunden ist, auch durch ihre schriftstellerische Arbeit. Und ich hoffe, liebes Publikum, sehr verehrtes Publikum, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und könnt es kaum erwarten, denn es steht auf dem Zettel oder auf der Information, dass es noch einen weiteren Mitwirkenden gibt, Lukas Weißenborn, der ursprünglich den gesamten Soundtrack für diese Lesung komponiert hat. Er kann heute leider nicht anwesend sein. Lukas, wenn du das hörst, ich denke an dich. Und ich kann es nicht so spielen, wie er es spielt. Deswegen spiele ich, was ich dazu fühle. Und wir starten. Vielen Dank. Ein Mensch möchte ehrlich sein. Erste Ansprüche. Interessant müsste man sein. Dies war mir mit meinen 13 Jahren vollkommen klar. Unklar blieb jedoch, wie man es wird, wenn man kein Wunderkind, keine Schönheit und kein Sportass ist. Was wohl einen Menschen ohne diese Qualitäten interessant machen könnte? Eine Krankheit, das ist es. Eine lebensgefährliche Krankheit, wie zum Beispiel die Tuberkulose. Weshalb sind denn die Helden in den schönsten Opern und Romanen mit Tuberkulose behaftet? Eben deshalb. In der nächsten Zeit beschäftigte mich hauptsächlich das Problem, wie man Tuberkulose bekommt. Sie durfte natürlich nicht gar so schlimm sein, wie bei der ältesten Tochter unseres Schulwarts, einem hübschen Mädchen, das wir nur einmal gesehen hatten. An einem Aprilmorgen war sie in die Heilanstalt gekommen und wir sahen sie auf einem Stuhl in der Sonne sitzen und ganz leise lächeln. Am Tag darauf war sie dann plötzlich tot. Ich wünschte mir eine kleine, aufregende, doch unbeschwerliche TBC. Schöne blasse Wangen, etwas Fieber und Husten, leicht, doch unheilbar. Was tun? Meine leidenden Idole schwebten mir vor, zart und zerbrechlich, derweil ich sehr zu meinem Kummer ganz schön mollig war. So wurde das Essen ab heute zu gut einem Drittel stehen gelassen. Ich färbte mich gelb wie die Pelle eines Räucherherings, wurde lang und hager, blieb jedoch gesund. Nun gibt es zum Glück noch Modekrankheiten, so wie es zum Beispiel Modetänze und Modefarben gibt. Zu einer solchen Modekrankheit entwickelte sich ganz plötzlich die Blinddarmentzündung. Meine Freundin, die Dora, war bereits operiert worden und hatte dazu auch noch einzigartige Komplikationen bekommen, die höchstens einem von 100 Patienten passieren. Wochenlang war die Dora das Tagesgespräch und hielt unsere Bekannten in Atem. Als ich in der Turnstunde etliche Stiche in der Magengegend verspürte, erkannte ich meine große und vielleicht einzige Chance. In der Pause war mein Entschluss gefasst. Nach der Schule stapfte ich mit finsterer Miene ins Krankenhaus. Am späten Nachmittag wurde ich operiert. Der Eingriff verlief glatt. Komplikationen blieben aus. Nach einer Woche durfte ich die Dora in ihrem Einzelzimmer besuchen, wo sie großartig am Tropf hing. Dann war ich gesund und uninteressant wie eh und je. Dora blieb noch lange im Krankenhaus, bis zum Frühjahr. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich endlich begriff, was einen Menschen wirklich interessant macht. Nun hatte ich aber etwas eingebüßt. Seither verstehe ich es nicht mehr, einem Arzt zu erklären, was mir fehlt. Mit kleinster Genauigkeit suche ich nach einem Wort, das ja nicht größer wäre als meine eigentlichen Beschwerden. Es will mir aber nie gelingen, dieses präzise und einzig wahre Wort zu finden. So schweige ich denn verstockt, eigentlich aus Angst, mich in falschen Symptomen zu verstricken und den Arzt in Irre zu führen. Verdammt schwer, ehrlich zu sein. Bücherpakete ohne Absender. Liebes Publikum, Sie müssen sich vorstellen, als Lia Frank in Kaunas, Litauen lebte, war der Weg lange, beschwerlich und sehr dynamisch. Sie zog nach Deutschland, musste bald wieder wegziehen, zog nach Lettland. Und so kam es, dass sie plötzlich sehr viele Sprachen fließend sprach, weil sie keine andere Wahl hatte, als alle Sprachen zu lernen. Und die deutsche Sprache war für Lia eine Art Exil. Es war die Zuflucht, die Heimat. Nicht nur ein literarisches Gebilde oder ein Medium, sondern tatsächlich mehr. Und ihr gutes Deutsch, und ihr Deutsch ist ja, das war ja wirklich unglaublich gut. Das musste sie ja irgendwie so, ja, sie musste ja irgendwie in Übung bleiben. Und wie das zustande kam, dass sie trotz allem in den anderen Ländern war und so ein ausgezeichnetes Deutsch sprach und später sogar Deutsch und Latein unterrichtete, das hört ihr in dieser Geschichte. Lia ist jetzt momentan schon weggezogen und befindet sich in Lettland. Doch kamen jahrelang Bücherpakete aus Deutschland, stets zu Weihnachten und anonym. In den geräumigen Kartons fand ich wundervolle Bücher, die sonderbarerweise stets zu meinem Alter passten. Wer sie mir wohl schicken mochte. Dies blieb für uns ein Geheimnis, denn wir hatten schon längst keine Verwandten in Deutschland mehr. Mein Onkel konnte noch zur rechten Zeit seine Firma nach Litauen hinüberretten. Meine beiden Cousinen studierten in Prag und mein Cousin war in der Schweiz in einem Knabeninternat unterbracht. Fast ein halbes Jahrhundert später sollte ich erfahren, wem ich die Bücher verdankte. Seit 1960 lebte ich mit meiner Familie in Tadschikistan, wohin es uns auf der Suche nach einer angemessenen Tätigkeit verschlagen hatte. Ich war Dozentin an der Lenin-Universität und unterrichtete Latein und Deutsch. Auch gesellschaftlich war ich recht aktiv. Duschanbe wurde oft von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Touristen besucht. So rief mich eines Tages, es war wohl im Herbst 1971, ein Mann an. Das Ehepaar hatte auf der Rückreise aus China einen kleinen Schlenker nach Tadschikistan unternommen. Und nun sind sie alle im Hotel Duschanbe abgestiegen und es wäre sehr schön, wenn wir uns treffen könnten. Ich erkannte die beiden sofort. Sie waren so um die 50, sehr sportlich, in verschlissenen Jeans, zwei sympathische Weltenbummler. Sie stellten sich vor, Mathematikprofessor Klingeberg mit Frau, wohnhaft in Bonn. Sie fragten mich tüchtig aus, wie es sich hier leben und arbeiten lässt, über Klima, Erdbeben und dergleichen. Doch besonders interessierte es sie, auf welche Weise ich mein gutes Deutsch über die vielen Jahre und Lebensstationen hinweg hinüberretten konnte. Unter anderem berichtete ich den Klingebergs von den vielen Bücherpaketen ohne Absender, die während der langen Durststrecke mein eigentlicher deutschsprachiger Umgang waren. Apropos Durststrecke. Professor Klingenberg hörte sichtlich bewegt zu und erzählte dann Folgendes. Es bestand nämlich in Deutschland ein privater Verein, der wohl in den 20er Jahren gegründet und dessen Ziel es war, die aus Deutschland emigrierten Kinder mit deutschen Büchern zu versorgen. Der Großvater des Herrn Klingenberg war jahrelang mit Sammeln und Verschicken von Büchern beschäftigt und dies bis zu Kriegsausbruch. So war es also. Ich lauschte wie gebannt und sann darüber nach, wie sich wohl mein Leben gestaltet hätte, wenn es die Bücherpakete nicht gäbe. Jedenfalls ganz, ganz anders, nicht auszudenken. Mit brennender Ungeduld erwartete ich die Weihnachtspakete, stürzte mich mit Heißhunger auf die Bücher, las sie paar Mal hintereinander, legte sie weg, um sie dann wieder hervorzuholen. Das himmlische Kreuz. Freddy Stengel sah mit seinem schmalen, ernsten Gesicht sehr erwachsen aus. Er trug eine Brille und war linksseitig gelähmt. Freddy war unser Primus. Er wusste immer und in jedem Fach, aber auch tatsächlich alles. Und er hatte in keiner Klasse und bei keiner Gelegenheit je versagt. Sie war direkt beschämend, Freddys lückenlose Allwissenheit. Doch man war es gewöhnt, wie das Leuten in der Kirche. In meine Freundin Mirza mit den hüftlangen, blonden Zöpfen war Freddy genauso hoffnungslos verliebt wie die anderen Jungen aus der ersten auch. Lächelnd las Mirza seine Zettelbriefe, die er gewöhnlich in der Lateinstunde schrieb, und schob sie dann mit ihren flinken, sauberen Fingern in das kleine Geheimfach ihrer braunen Schultasche. Eine Antwort schrieb Mirza aber nie. Hier hatte Freddy nicht die geringste Chance. Naja, schön war es eben nicht zu nennen, wie er sein linkes Bein mühselig nachzog, während der linke Arm gekrümmt und kraftlos in Brusthöhe pendelte. Doch blieb Freddys schmales, stets gleichmütiges Gesicht stets gleichmütig, auch wenn seine Zettelbriefe unbeantwortet blieben oder wenn er beim Ballabschlagen es nie so wirklich schaffte, jemanden abzuschlagen. Die mit den strengen, gleichmütigen Gesichtern werden wohl nie geringschätzig belächelt und in der letzten Gymnasialklasse schon gar nicht. 1939 waren wir bereits in der letzten Klasse. Der Sommer war ungewöhnlich heiß und recht langweilig gewesen. Das einzig Bemerkenswerte an diesem schwülen Sommer war eigentlich das himmlische Kreuz. Unfassbar hoch stand es am Abendhimmel und schimmerte rötlich über unsere kopfsteingepflasterten Städtchen Lutzer in einer kleinen, gemütlichen Provinzstadt in dem kapitalistischen Lettland der 30er Jahre. Sicherlich war es nur so eine Naturerscheinung, doch viele fanden das Kreuz am Himmel unheimlich und nannten es ein böses Omen. Die alten Leutchen trauten sich nicht einmal, es eingehender zu betrachten. Sie blinzelten es bloß an, scheu, mit verzogenem Mund und zusammengekniffenen Augen und bekreuzigten sich heilig, eilig. Auf das blutige Kreuz kommt ein blutiger Krieg. Und vor dem Weltkrieg soll auch schon so ein blutiges Kreuz am Himmel gestanden haben. Währenddem lag das kleine, hügelige Land grün und friedlich in der Sommerschwüle, als wenn sich hier nie etwas ändern könnte. In 10, in 100 und auch in 1000 Jahren nicht. Nach den großen Ferien war im Gymnasium alles weiß getüncht und frisch gestrichen. An den Wänden über unsere Köpfe hingen diese kurzen, bis zum Widersinn logische Denksprüche. Was ist, das ist. Was nicht ist, ist nicht. Noch waren wir alle nach den Sommerferien arg zerstreut und zerfahren. Doch verstanden sich unsere wortkargen Lehrer sehr gut darauf, uns mit kühlen, gleitenden Blicken zu ernüchtern und binnen einiger Tage auf die große Aufgabe, das Abitur einzustimmen. Doch eines Tages waren sie da, die braunen Möbelwagen. Groß wie Landhäuser rollten sie auf ihren gewaltigen Laufdecken durch die engen Straßen des Städtchens. Verdattert starrte man ihnen nach. Transportwagen, Spedition, wer wollte denn fortziehen? Nun wusste man bereits, dass die rollenden Häuser eigens für die deutschen Familien hergeschickt wurden, um diese ins Deutsche Reich zurückzuholen. Die Deutschen, deren Eltern und Ahnen seit vielen Generationen in Lettland lebten. Man riet und rätselte und konnte es nicht begreifen, was die Deutschen wohl bewegen mochte, ihre Häuser und gepflegten Gärten zu verlassen, ihre ruhige, gesicherte Existenz aufzugeben. Erst Jahre später sollte ich erfahren, mittels welcher Beschwörungsformel die militärisch schneidigen Instrukteure aus den rolligen Häusern sich widersetzten deutschen Familien zum Aufbruch bestimmten. Sie hatten ihnen den nahen, unabwendbaren Krieg angekündigt, der dieses kleine Land sehr, sehr bald verheeren sollte. Blass, abwesendem Blick saß Freddy in seiner Bank am Fenster. In der Lateinstunde schrieb er Mirza seinen letzten Zettelbrief. Sie schob ihn mir zu. Ich sollte die letzte Zeile lesen. Wir ziehen fort nach Deutschland. Ich muss mit meinen Eltern mit. Sie wollen mich auf keinen Fall zurücklassen. Für den Nachmittag war die ganze Klasse zum Fotografieren eingeladen. Freddy wollte ein Andenken haben. Ich hole dich später ab. Nicht nötig. Nein, auf dieses Foto gehöre ich nicht. Freddy soll meinetwegen keine Schägereien bekommen in seiner neuen Hitlerheimat. Endlich waren sie alle weg. Von den Wänden starrten mich die nasenweißen Denksprüche an. Das Weiße ist weiß, das Schwarze schwarz. Und plötzlich hatte ich in diesem Satz einen neuen, düsteren Sinn erkannt. Die Schwarze unter den vielen Blonden und Blauäugigen bin ja ich, die Jüdin. Die Vorboten des Unvorstellbaren, Unmöglichen, das sich in Hitlerdeutschland abspielen sollte und wovon die ersten Flüchtlinge zaghaft und ängstlich berichteten, sie hatten uns erreicht. Als am späten Abend vor dem Fenster meiner Kammer das Taschenlampenblinken losging, wusste ich, dass es Freddy war. Da standen wir nun, immer noch auf dem gleichen Fleckchen Erde, unter dem fahlen Himmel mit dem rötlich schimmernden Kreuz. Doch hatten uns bereits jene reißenden Soge erfasst, die uns unaufhaltsam zu den zwei entgegengesetzten Polen dieser Welt hintrieben. Stumm gaben wir einander die Hand und schauten uns an. Eine Schweigeminute lang. Der Winterhimmel hatte das rötlich schimmernde, dunstige Kreuz verschluckt und zeigte kalt blitzende Sterne. Mirza erhielt eine Weihnachtskarte von Freddy. Sie kam aus der Tschechoslowakei. Darauf folgten noch einige Briefe. Die waren alle ganz kurz und in den wenigen Sätzen kam zumindest einmal das Wörtchen nicht, nein oder nie vor. Nach Deutschland dürfen wir nicht, da wir ja keine Reichsdeutschen sind. Alle unsere Sachen sind futsch, wie man hier sagt. Meine vielen schönen Bücher sehe ich nie wieder. Liebe Mirza, das ist nichts für mich. Ich möchte, dass du es mir glaubst. Und lass es bitte, bitte auch deine Freundin wissen, die auf unserem Klassenfoto fehlt. Das Jahr 1940 war angekrochen. Das letzte Vorkriegsjahr. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Lebenshälfte, weit nach dem Krieg. Und ich merke, die Zeit rennt, deswegen muss ich es ein bisschen kürzen. Aber das ist das letzte Buch, was von Lia Frank veröffentlicht worden ist. Und in diesem Buch bedankt sie sich einmal bei, nicht, dass ich es jetzt falsch sage, Professor Tsutomu Ito und bei Dr. Tadao Araki. Araki war der Generalkonsul Japans in Frankfurt ansässig und Tsutomu Ito war ein Professor für Germanistik in Japan. Und durch die Übersetzerfreundschaft mit Professor Tsutomu sind mehrere Bücher entstanden, die beide übersetzt haben, vom Japanischen ins Deutsche, die dann auch in Japan verlegt worden sind. Und für ihn hat sie ein Gedicht geschrieben. Man findet einander zu früh. Und der Zufall, verführerisch lächelnd, hält schon die Fessel bereit. Man findet einander so spät, doch begütigend murmelt das Flüsschen. Es sind manche Wege verschlungen und weit. Man findet einander so spät, man findet einander zu früh. Dem Herrn Araki hat sie auch ein sehr schönes Gedicht gewidmet. Sie hat dann leider in Deutschland erfahren, dass Dr. Tadao Araki verstorben war. Da war sie in Zittau im Flüchtlingsheim. Das war dann die letzte Station, als sie dann tatsächlich dann in Deutschland geblieben ist. Gedichte, einsame Lichter kommen aus Fernen zu uns, ziehen wieder fort in die Ferne. Endlose, tausendsprossige Leiter. Ich greife zu, halte mich fest und steige weiter. Meinen japanischen Freunden gewidmet. Es rundet sich die Zeit, die mir gehörte. Und deren schöner Rest mir noch geblieben ist. Und wieder sind es unerhörte Fernen. Und wieder sind es Briefe, die du liest. Und mit dem Finger fährst du über Zeilen, um länger bei deinem Freund noch zu verweilen, ihn völlig zu begreifen. Und eure Zweisamkeit, ein steter Eifer und das Verständnis aller, die so fern in Raum und Zeit einander streifen. So. Das so als kleines Mini-Vorwort. Und jetzt, nachdem das ja eher Erzähltexte sind, möchte ich auch aus einem sehr alten Büchlein, was ich noch im Original habe, es ist alles schon vergriffen, Licht in die Stunden gestreut. Da haben wir eben die typischen Dreizeiler, aber auch Fünfzeiler und verschiedene Prosa. Und da habe ich ein paar schöne Sachen rausgesucht, die ich gerne Ihnen, sehr verehrtes Publikum, mit auf den Weg geben möchte, die ich auch immer wieder lese. Missbrauchte Übung, bloß kein Lebenslauf schreiben. Viel zu oft habe ich ihn schreiben müssen, als ich noch keinen hatte. Ich las ein Gedicht, es missfiel mir. Und ich las es nochmals, es missfiel mir noch mehr. Und so sehr, dass ich schreiben musste, sogleich auf der Stelle, morgens um 4, ein Gedicht. Holprig wurde es und hart. So mögest du auch mir missfallen. Auf die gleiche Art wünschte ich mir. Selbstkontrolle. Mein Bewusstsein, dieser dreiteilige Spiegel, kennt keine Ruhe. Blinde Schatten huschen über seine Flügel, raunen einander zu. War der Eindruck auch günstig, den ich heute machte? Wie hat sich's angehört, was ich so schwungvoll lehrte? Und nur der stille See, der Spiegelmitte, lässt mich das andere schauen. Das einzig Sehenswerte. Faschismus. Wer könnte mir erklären, weshalb sie morden müssen? Wohl um den Wert des eigenen Lebens zu ermessen, an diesem falschen Maß, dem ungestraften Töten? Verlangen. Begreifen kann ich, dass ich einst nicht war. Und alles hatte mich erwartet, die Seligkeit des Kommens, der Sterne Wimpernhaar, die Bäume in dem kleinen Garten. Begreifen kann ich, dass ich einst nicht war. Begreifen muss ich, dass die Stunde schlägt und Tage folgen, namenslose Tage, die unbegrenzt und seltsam unbewegt, wo keine Frist besteht und keine Frage. Begreifen muss ich, dass die Stunde schlägt. Begreifen will ich, wann die letzte Tür sich auftut, zu dem endlos langen Gange des Lebens Ursinn, den so streng und mild die weisen Götter uns verhüllt. Begreifen will ich, mag das letzte Licht vergehen in diesem letzten, bittersten Verlangen. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe einmal den Hut rum. Wer möchte, einen kleinen Obolus reinschmeißen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe ein paar Minuten früher abgebrochen, damit ich noch kurz mit euch reden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die interessierten Blicke, für die intensiven Gedanken, die ich gesehen habe. Ich wollte noch sagen, also das ist jetzt doch ein bisschen anders gelaufen als geplant und die Zeit habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber es war mir nicht nur wichtig, das heute zu machen, weil sich die 5. Jahreszeit meiner Oma nähert. Also in ein paar Wochen sind es dann 5 Jahre. Das war tatsächlich mein erstes Mal, dass ich vor Publikum Klavier gespielt habe. Dankeschön. Danke. Und ja, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Jetzt hatte ich schon den Flügel da. Und ich habe mir das selber beigebracht. Ich spiele ja auch nur so ein bisschen auf den weißen Tasten. Und ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich die perfekte Lesung euch nicht bieten kann. Dass es nie so wird, wie ich das zu Hause probe. Und ja, ihr seid bis zum Schluss geblieben. Und das bedeutet mir so viel, die Geschichte meiner Oma weitertragen zu können, dass ihr das jetzt alle gehört habt. Vielen Dank. Vielen Dank, liebes Publikum, wirklich aus tiefstem Herzen. Ich bin unglaublich dankbar. Und falls mich jemand sucht, ich bin eigentlich Ausstellerin auf der MCC in der Halle 1, Stand 277, also MK 277. Da biete ich noch bis morgen Porträts an, auch hübsche Tüten. So, falls Sie genügend Bücher haben, aber nichts zu schleppen hier, das habe ich nicht gezeichnet, aber ich wurde gezeichnet, sehr schön. Falls Sie etwas möchten oder einfach nochmal mit mir plaudern möchten oder ich weiß es nicht, ich würde mich sehr freuen und schließe hiermit. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.